Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Sommer lässt ja noch ein bisschen auf sich warten, aber EM-Feeling ist ja bestimmt trotzdem für heute Abend. Und vorher hätten wir dann noch einen Fall für euch.
Genau. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Leute den Fall hören vor dem Fußballspiel. Heute spielt ja auch Deutschland. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, könnt ihr ja einfach unter dem Beitrag in die Kommentare Hashtag trotzdem posten. Dann wissen wir, ihr seid fleißige Zuhörer trotz des Fußballspiels. Aber eigentlich ist die Zeit auch noch ausreichend, um den Podcast noch vorher zu hören.
Ja, geht ja erst um 9 Uhr heute Abend los, weil wer vorher spielt, weiß ich gar nicht. Viele gucken ja auch alle Spiele im Prinzip. Hm. Ein Kumpel von mir, der hat es sogar geschafft, also in 2 verschiedenen Stadien an einem Tag zu sein. So, ja, das ist absolut unglaublich. Also ich glaube auch, dass der sein Haus verkauft hat für die EM. Also dass der jetzt im Auto lebt oder irgendwie sowas. Ist wirklich faszinierend. Aber ich finde das toll, wenn man sich dafür so begeistern kann. Ich gucke hier die Spiele auch ganz gerne, aber dass ich da jetzt das Verlangen hätte, mich mit 10.000 anderen Leuten irgendwo hinzustellen, das hätte ich jetzt nicht, aber ich bin sehr gespannt auf heute Abend.
Ja, ich auch. So, dann muss ich zunächst einmal sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir heute überhaupt aufnehmen können. Und ich muss mich auch bei Christian für seine Geduld bedanken, denn wir haben tatsächlich Sonntagmorgen. Wir sind früh aufgestanden, sitzen jetzt vor der Aufnahme. Das heißt, nach der Aufnahme muss ich sofort losschneiden, damit die Folge dann auch rechtzeitig online geht. Warum ist das so? Weil ich die Woche über krank war und ich bin unheimlich glücklich darüber, dass sich meine Stimme im Moment relativ in Ordnung anhört und es mir schon etwas besser geht. Falls meine Stimme ein bisschen belegt klingen sollte oder ich mehr schmatze als sonst, bitte verzeiht mir das. Wie gesagt, ich bin leider noch etwas krank.
Ja, aber ich denke, dass wir das trotzdem hier unfallfrei über die Bühne kriegen. Sind wir ja erstmal froh, dass es dir auf jeden Fall schon wieder besser geht. Das ist ja schon mal schön. Und ich würde sagen, wir legen auch los. Dann kann die Stimme auch gleich das machen, wozu sie eigentlich jetzt hier sitzt. Also nicht die Stimme, sondern du. Und dann lehne ich mich jetzt zurück. Ich habe noch einen Schluck Tee und lausche ergriffen.
Es ist Dienstag, der 17. Februar 2009, als der 44-jährige Jörg W. spätabends zu seiner Lebensgefährtin Sandra S. in Bottrop nach Hause kommt. Die kleinen Kinder, ihr 8 Monate alter gemeinsamer Sohn und die 4-jährige Tochter aus Sandras ehemaliger Ehe, liegen bereits im Bett, als mal wieder ein Streit zwischen dem Paar entfacht. Der Auslöser ist banal. Es geht um das Essen. Jörg passt es gar nicht, was ihm seine 34-jährige Lebensgefährtin zum Essen vorsetzt. Doch bei den verbalen Angriffen bleibt es nicht. Wie schon oft wird Jörg gewalttätig. Er schlägt Sandra und droht ihr sogar noch damit, sie zu verlassen und das gemeinsame Kind mitzunehmen. Solche Abende gehören für Sandra leider zum traurigen Alltag. Immer wieder rastet Jörg wegen banaler Dinge aus und wird ihr gegenüber sogar handgreiflich. Dabei hatte die Beziehung doch so harmonisch angefangen. Vor 3 Jahren lernte sie Jörg kennen und verliebte sich schnell in ihn. Anfangs war er noch liebevoll, aufmerksam und großzügig. Doch das änderte sich schnell, sobald er sie in seinen Bann gezogen hatte. Plötzlich wurde er streitsüchtig, besitzergreifend und sogar gewalttätig. Ihrer Familie fiel in dieser Zeit auf, wie sich Sandra immer mehr verändert hat. Sandra war plötzlich verschlossen und kaum wiederzuerkennen. 2007 hatte sie genug von ihm. Sie trennte sich von ihm und zog wieder in eine eigene Wohnung. In dieser Zeit blühte sie regelrecht auf. Doch nach nur 3 Monaten kam er wieder zu ihr zurück und sagte ihr, dass er sich bessern wolle. Er würde jetzt Medikamente nehmen und sein Verhalten ihr gegenüber bereuen. Er käme mit der Trennung nicht zurecht und wolle alles wieder gut machen. Sandra knickt wieder ein. Schließlich liebt sie ihn noch, beziehungsweise die Person, die er zum Anfang der Beziehung war. Sie klammert sich an die Hoffnung, dass er wieder zu diesem Menschen werden könnte. Zudem ist sie nun auch noch schwanger von ihm und wünscht sich nichts sehnlicher als eine glückliche Familie. Die beiden ziehen 2008 schließlich in eine gemeinsame Wohnung nach Bottrop. Zunächst scheint sich auch wieder alles zum Guten zu wenden. Doch sein Versprechen, sich für Sandra ändern zu wollen, hält nicht lange an. Wieder kommt es zu regelmäßigen Wut- und Gewaltausbrüchen. Er wird auch zunehmend eifersüchtig und besitzergreifend und verbietet ihr sogar den Kontakt zu Freunden, ihrer Familie und zu ihrem Ex-Mann Markus L., mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Er versucht sie regelrecht von der Außenwelt abzuschotten. Und das gelingt ihm zum größten Teil auch. Da sich Sandra niemanden anvertrauen kann, zieht sie sich immer mehr zurück. Sie fühlt sich in der Situation gefangen und hat viel zu große Angst vor den Konsequenzen, wenn sie sich erneut von ihm trennen würde. Einen Kontakt kann Jörg jedoch nicht komplett vermeiden. Den Kontakt zu ihrem Ex-Mann Markus L. Aufgrund der gemeinsamen Tochter kann Jörg den Kontakt nicht komplett unterbinden. Die beiden haben trotz Scheidung ein freundschaftliches Verhältnis. Abgesehen davon, dass auch Markus auffällt, wie sehr sich Sandra zurückgezogen hat und sich im Laufe der Jahre verändert hat, fällt ihm noch eines auf. Jörgs zunehmend aggressives Verhalten. Irgendwann vertraut sich Sandra Markus an und erzählt ihm, dass Jörg ihr gegenüber gewalttätig ist. Sofort steigt in ihm die Angst auf, dass auch die gemeinsame Tochter von Jörg misshandelt werden könnte. Sandra verneint dies zwar, dennoch bleibt die Angst bestehen und so untersucht er seine Tochter bei jedem Besuch erstmal auf mögliche Verletzungen. Auch wenn der Verdacht sich nicht bestätigt, bleibt die Sorge um seine Tochter und so sucht er Hilfe beim Jugendamt. Doch dieses stellt fest, dass keines der beiden Kinder belegbar körperlicher Gewalt ausgesetzt ist und unternimmt erstmal nichts. Der 36-Jährige ist enttäuscht vom Jugendamt und fühlt sich alleingelassen. Denn selbst wenn seine Tochter nicht auch Opfer von Jörgs Wutausbrüchen ist, so wächst sie dennoch in einem gewaltvollen Umfeld auf. Dies kann und will er nicht einfach so hinnehmen. Markus beschließt also, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen und sucht eine persönliche Aussprache mit Jörg. Doch das Gespräch verläuft anders als erhofft. Jörg reagiert wie üblich dominant aggressiv und fordert Markus auf, sich aus seinen Angelegenheiten rauszuhalten. Dabei betont er auch seine Verbindungen in die Türsteher-Szene und droht ihm sogar mit körperlicher Gewalt, sollte er sich noch einmal in seine Angelegenheiten einmischen. Nach diesem Vorfall versucht Markus, seine Ex-Frau ins Gewissen zu reden und sie dazu zu bringen, Jörg zu verlassen. Aber Sandra kann sich einfach nicht von ihm losreißen. Ihre Angst vor den Konsequenzen ist nach wie vor zu groß. Bis zum Abend des 17. Februar 2009. Nachdem sich Jörg an ihr abreagiert hat, versucht er noch ein Date mit einer anderen Frau für den Abend zu vereinbaren. Dies klappt jedoch nicht, sodass er die Nacht bei Sandra verbringen muss. Frustriert schluckt er noch eine Schlaftablette, zieht sich aus und legt sich anschließend auf die Couch im Wohnzimmer schlafen. Sandra, die nach wie vor sehr verängstigt ist, schließt sich im Badezimmer ein, ruft in ihrer Verzweiflung ihren Ex-Mann Markus an und bittet ihn um Hilfe. Er solle vorbeikommen und Jörg für immer wegbringen. Markus zögert nicht lange und folgt dem Hilferuf seiner Ex-Frau. Kurz vor Mitternacht erreicht er die Wohnung und klingelt wie zuvor vereinbart nicht an der Tür, sondern benachrichtigt Sandra übers Handy, damit Jörg nicht von der Klingel wach wird. Mit dabei hat er einen 68 cm langen metallenen Baseballschläger, welchen er wohl seit Jörgs letzter Drohung zu seiner eigenen Sicherheit immer im Kofferraum dabei hat. Als er schließlich die Wohnung betritt, wird Jörg jedoch wach und steht leicht benebelt vor ihm, als er das Wohnzimmer erreicht. Markus reagiert blitzschnell und verpasst ihm einen Faustschlag, sodass er wieder auf die Couch zurückfällt. Dann greift er zu seinem Baseballschläger und schlägt Jörg mit voller Wucht mit dem Baseballschläger mehrfach ins Gesicht und zertrümmert ihm den Kiefer, das Stirnbein, den Nasenrücken und Schädel. Ein Schlag trifft ihn auch an der rechten Brustseite. Im Glauben, dass Jörg nun tot sei, geht er runter zu seinem Auto und holt Handschuhe, Kabelbinder und ein Seil aus dem Kofferraum. Als er wieder zurückkommt, sieht er, dass Jörgs Gesicht komplett mit Blut überzogen ist. Doch nicht nur durch seine heftigen Schläge mit dem Baseballschläger. In der Zwischenzeit hatte sich Sandra wohl ein Beil aus der Küche geholt und zweimal damit auf sein Gesicht geschlagen. Die Gerichtsmedizin wird später feststellen, dass die Schläge mit dem Beil seinen Tod verursacht haben. Da eine hohe Menge an Blut aus seinem Kopf tritt, entscheiden die beiden, eine Plastiktüte über seinen Kopf zu ziehen und fixieren diese mit dem mitgebrachten Seil. Dann ziehen sie ihm seine Kleidung wieder an, fesseln ihm Beine und Hände mit den Kabelbindern und wickeln die Leiche des Türstehers in ein Spannbetttuch und zwei rote Bettlaken. Anschließend tragen sie die Leiche gemeinsam in Markus Skoda Kombi. Sein Plan ist es, die Leiche im Rhein-Herne-Kanal zu versenken. Er trägt Sandra auf, dass sie alle Spuren gründlich beseitigen soll, während er die Leiche wegschafft. Außerdem beschließen sie, dass sie Jörg erst in 2 bis 3 Tagen als vermisst melden sollte. Doch als Markus nach 4 Kilometern Fahrt die Kanalbrücke in Essig-Dellwig erreicht, stellt er schnell fest, dass er sich überschätzt hat. Er versucht mit aller Kraft, die 80 Kilo schwere Leiche über das Brückengeländer zu hieven. Doch sie ist einfach zu schwer. Also beschließt er kurzerhand, die Leiche mitten auf der Brücke liegen zu lassen und fährt dann wieder fort. Abschließend versteckt er noch das Tatwerkzeug. Am nächsten Morgen findet ein Brötchenlieferant um 4 Uhr die grausam zugerichtete Leiche des Türstehers. Zunächst ist unklar, um wen es sich bei der Leiche handelt, da das Opfer keine Ausweispapiere bei sich trägt. Schnell ist jedoch klar, dass es sich bei dem Fundort der Leiche nicht um den Tatort handelt. Sofort beginnen die Kriminalbeamten mit ihren Ermittlungen. Polizeitaucher suchen den Kanalgrund ab und ein Hubschrauber macht Luftbilder, die die Spuren der Tat zeigen. Zunächst alles ohne Erfolg. Jedoch gestaltet sich die Identifizierung der Leiche doch leichter als gedacht, da die Gerichtsmedizin feststellt, dass das Opfer eine auffällig große Tätowierung mit dem Schriftzug Bad Boy quer über den Rücken trägt. 3 Tage nach dem Leichenfund steht fest, dass es sich bei dem Opfer um den 44-jährigen Jörg W. aus Bottrop handelt, der mittlerweile auch von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet wurde. Jörg W. ist polizeibekannt und mehrfach vorbestraft. Seine Kontakte sollen laut Zeugenaussagen sogar bis in den Hamburger Kiez reichen. Sein Lebensunterhalt bestritt er als Türsteher und hatte außerdem einen An- und Verkauf in der Bottropper Brauerstraße. Offenbar hatte er auch mehrere Beziehungen zu Frauen gleichzeitig laufen und war über einschlägig bekannte Kontaktforen ständig auf der Suche nach weiblichen Singles. Dass er 4 Kinder von 3 Frauen hat, verschwieg er den meisten seiner neuen Bekanntschaften. Für die Ermittlungskommission Brücke kommen daher gleich mehrere Personen in Betracht, die mit dem Tod von Jörg etwas zu tun haben könnten. Das Umfeld von Jörg W. wird nun genauer unter die Lupe genommen und etliche Zeugen werden befragt. Ebenso werden Telefongespräche einzelner Verdächtiger abgehört. Auch Jörgs Lebensgefährtin Sandra S. wird befragt. Bei ihrer Vernehmung werden die Ermittler jedoch schnell misstrauisch. Immer wieder verwickelt sich die 34-Jährige in Widersprüche. Auch ihre Aussage, dass Jörg sich von ihr trennen wollte und aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen wollte, scheint wenig überzeugend. Nach dem Verhör bittet sie Markus erneut um Hilfe. Die Blutflecken auf dem Sofa ließen sich nicht komplett entfernen. Darum muss er ihr dabei helfen, das Sofa zu entsorgen, ehe die Ermittler noch misstrauischer werden. Und das tut er auch. Nach rund 2 Wochen Ermittlungsarbeit beschließen die Kriminalbeamten, Sandra S. ein weiteres Mal zu befragen. Dabei fällt den Beamten eine Sache auf. Bei der ersten Vernehmung in Sandras Wohnung stand noch ein Sofa im Wohnzimmer. Bei der zweiten Vernehmung ist dieses plötzlich verschwunden. Auch ihre Telefondaten werden nun ausgewertet und zeigen, dass sie in der Tatnacht häufiger mit Markus L. telefonierte. Und das kurz vor Mitternacht. Also genau kurz vor oder nach dem Todeszeitpunkt von Jörg W. Da sich der Verdacht gegen Sandra S. und Markus L. erhärtet, beschließt die Mordkommission, Sandras Wohnung erneut aufzusuchen. Diesmal mit Leichenspürhunde. Diese schlagen sofort an, sodass für die Polizei klar ist, dass Jörgs Leichnam in der Wohnung gewesen sein muss. Experten der Spurensicherung untersuchen die Wohnung nur noch einmal genauer und stellen winzige Blutpartikel im Wohnzimmer sicher. Und das, obwohl der Raum penibel gesäubert wurde. Den letzten Beweis liefern DNA-Spuren von Markus L., die an der Leiche von Jörg W. sichergestellt werden konnten. Somit steht fest, bei Sandra S. und Markus L. handelt es sich um die Mörder von Jörg W. Als Jörgs Mutter von der Anschuldigung gegen ihren Sohn erfährt, kann sie es nicht glauben. Sie sagt, das kann nicht sein. Er hat seine Kinder über alles geliebt. Zudem ist sie entsetzt darüber, dass Sandra und ihr Ex-Mann hinter dem Mord stecken. Über Sandra sagt sie, sie rief mich nach der Tat sogar an und beteuerte immer wieder, dass sie Jörg nichts getan habe. Und der Gipfel der Kaltschnäuzigkeit war, als Sandra sonntags zum Mittagessen bei uns ein Schnitzel aß und sagte, jetzt bin ich nur noch für die Kiddies da. Am 1. September 2009 beginnt der Prozess vor dem Landgericht Essen. Vor Gericht gestehen Sandra S. und Markus L. die Tat. Jedoch versucht Markus L., seine Ex-Frau etwas zu entlasten. Er sagt, er habe nicht gesehen, ob Sandra auch auf Jörg einschlug oder nicht. Sandra versucht sich dem anzuschließen und versucht ihre Tat, so gut es geht, etwas klein zu reden. Unter anderem gibt sie an, dass die Tötung von Jörg W. nicht geplant gewesen sei. Aber grundsätzlich räumt auch sie die Tat ein. Es werden außerdem einige Zeugen vor Gericht geladen, die ein klares Bild von Jörg W. schaffen. Seine frühere Frau, eine 39-jährige Gladbäckerin, mit der er zwei Kinder hat, gibt vor Gericht an, dass es immer wieder zu Misshandlungen während der Beziehung kam. So habe er sie einmal gewürgt, auf den Boden geworfen und ihren Kopf auf die Fliesen geschlagen. Und das alles, weil er befürchtete, dass ihr Frauenarzt während einer kurzen Narkose etwas mit ihr angestellt haben könnte. Weitere Frauen berichten ebenfalls von maßloser Eifersucht und Gewalt. Eine 25-Jährige, die ein 3-jähriges Kind von ihm hat, berichtet von ständigen Ohrfeigen während der Beziehung. Auch während der Schwangerschaft soll er sie geschlagen und getreten haben. Sie schaffte es jedoch, 2006, kurz vor der Geburt ihres Kindes, sich von ihm zu trennen. Doch nicht nur Gewalt spielte eine große Rolle in seinen Beziehungen. Er soll einige Frauen auch finanziell ausgenommen und sie sogar teilweise in den finanziellen Ruin getrieben haben. Ein Freund des Angeklagten Markus L. sagt ebenfalls vor Gericht aus. Er gibt an, dass Markus' Tochter ihm im Januar bei einer Geburtstagsfeier zugeflüstert habe, Jörg W. würge die Mama. Anderen Gästen habe sie das auch erzählt. Unternommen hat jedoch niemand etwas. Eine weitere Zeugin, die vor Gericht aussagt, ist Markus' Verlobte. Die 34-jährige Rattingerin teilt im Gericht mit, dass Markus und sie sich vor ein paar Wochen im Besucherraum des Gefängnisses verlobt haben. Auf Nachfrage des Richters, wieso sie das tat, antwortet sie, um zu zeigen, dass ich zu ihm stehe. Sie haben sich 2008 übers Internet kennengelernt und wurden schnell ein Paar. Wir waren sehr glücklich. Es ist ein liebevoller Mensch, ein liebevoller Vater. Wir waren eine kleine Familie. Auch sie macht ähnliche Angaben zu dem Opfer Jörg W. und gibt an, dass ihr Verlobter ständig mit der Angst kämpfen musste, dass Jörg auch seiner Tochter etwas antun könnte. Am 8. Oktober 2009 spricht das Landgericht Essen das Urteil. Für die Ausführung der Tat stellt das Gericht das Mordmerkmal der Heimtücke fest, weil das Opfer Jörg W., indem er sich schlafen legte und von dem Angriff auf sich nichts ahnte, durchgehend bis zu seinem Tode arg und wehrlos war. Sandra S. wird wegen ihrer hochbelastenden Situation und der Misshandlung durch Jörg W. als vermindert schuldfähig eingestuft und zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Laut gerichtlichen Gutachten litt die zweifache Mutter unter einer Anpassungsstörung. Demnach war sie rational in der Lage, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, jedoch in ihrem Verhalten eingeschränkt danach zu handeln. Markus L. wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
Okay. Ich glaube, heute muss ich mir den Vorwurf gefallen lassen, dass ich ein bisschen zu den Tätern halte.
Ja, ja, das Problem ist, ich denke, so wird es auch vielen Zuhörern und Zuhörerinnen gehen, dass man in der Tat wenig Mitleid mit dem Opfer hat in dem Fall, weil es einfach kein guter Mensch war. Dennoch muss man ganz klar sagen, egal was für ein schrecklicher Mensch hinter dem Opfer gesteckt hat, es ist niemals eine Lösung, jemanden umzubringen und aus der Welt zu schaffen.
Genau das wollte ich jetzt auch noch sagen. Also selbstverständlich rechtfertigt das keinen Mord. Ja, das müssen wir natürlich jetzt festhalten. Es gibt da Möglichkeiten, zum Beispiel Frauenhäuser, wo man sich hinwenden kann und so weiter. Also das ist, wir wollen das jetzt hier nicht so sagen, so wie nach dem Motto, ja, ist schon richtig, dass er den umgebracht hat. Das ist nicht der Fall. Dennoch muss ich sagen, wenn wir das jetzt mal von hinten aufdröseln, ich verstehe das Urteil nicht so ganz.
Warum?
Weil ich der Meinung bin, Jörg W. hat den Täter, also den Markus, ja mehrfach heftig bedroht.
Ja.
Dass er ihm körperliche Gewalt antut. Also muss ich ja dann auch damit rechnen, dass der Markus L., sich ja irgendwann dann auch mal wehrt. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, der hat den ja nicht im Schlaf umgebracht, sondern hat ihn umgebracht, als er wach war. Es hat ja vorher hundertprozentig auch ein Wortgefecht gegeben oder irgendwie sowas.
Und das ist genau die Sache. Das Gericht konnte nicht feststellen, ob er tatsächlich noch einmal wach geworden ist. Laut Aussage von Markus L. ist er wach geworden, stand quasi vor der Couch und dann hat er ihm Faustschlag verpasst. Das Gericht konnte dies nicht belegen, beziehungsweise die Gerichtsmedizin. Es kann eigentlich ebenso gut sein, dass er direkt mit dem Baseballschläger auf ihn eingeschlagen hat, als er schlafend auf der Couch lag. Ebenso ist nicht klar, ob er die Schlaftabletten selbst genommen hat, also Jörg W., oder ob sie ihm verabreicht worden sind. Da hat man aber im Nachhinein gesagt, gut, es ist schon wahrscheinlich, dass er die selber genommen hat und sich dann schlafen gelegt hat.
Okay, wenn man das unter diesen Gesichtspunkten sieht, dann ist das Urteil berechtigt. Aber da das ja offenbar alles nicht nachgewiesen werden kann und es ja normalerweise heißt, im Zweifel für den Angeklagten.
Naja, du kannst auch nicht nachweisen, dass Jörg W. Markus auch gedroht hat. Das ist nochmal ein zusätzliches Problem. Ach so. Er kann es ja auch leider nicht belegen.
Okay, dann wundert mich halt auch, ich meine, du hast ja gesagt, die tödlichen Schläge sind ihm von der Frau beigebracht worden. Mhm. Deswegen wundert mich dann, dass die Frau da eine verminderte Schuldfähigkeit hat, das ist absolut korrekt, finde ich vollkommen richtig. Wer weiß, was die arme Frau da mitgemacht hat. Nur was ich dann nicht verstehe, ist, warum dann der Markus L. zu einer lebenslangen Haft verurteilt wird. Eigentlich müsste er ja dann, wenn man es so nimmt, erstmal nur für eine schwere Körperverletzung verurteilt werden und natürlich, gut, das Wegschaffen der Leiche natürlich ist klar, Vertuschung einer Straftat und so weiter. Also das Urteil verstehe ich nicht so ganz, muss ich sagen.
Auch hier ist wieder das Problem. Es konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden, wer welche Schläge verpasst hat. Markus hat ja in dem Moment versucht, seine Ex-Frau in den Schutz zu nehmen, was ich krass finde nach solch einer Tat. Und obwohl die zwei ja schon lange getrennt waren und er ja auch mittlerweile neue, ernsthafte Beziehung hatte, dass er trotzdem seine Ex-Frau so in den Schutz genommen hat und versucht hat, sie mehr oder weniger zu entlasten und den Mord komplett auf sich selbst zu nehmen. Ich weiß bis heute nicht, warum er das getan hat. Aus Liebe oder aus Liebe zu den Kindern, weil er hoffte, dass sie dann wenigstens für die Kinder noch da sein könnte, wenn sie nicht verurteilt wird.
Ich glaube, das ist so der Hauptgrund, ja, gehe ich von aus. Und er halt, vielleicht dachte er auch, es ist von mir ausgegangen, ich habe den niedergeschlagen, mehr oder weniger. Hätte ich ihn nicht niedergeschlagen, wäre die Frau vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, als er dann in Anführungsstrichen wehrlos war, da irgendwas zu machen. So würde ich sagen.
Genau, das ist das Problem. Und Problem ist ja auch, was war die erste Aussage von beiden? Ja, die haben sich ja dann teilweise so ein bisschen widersprochen. Das heißt, man musste ja auch bei dem ersten Geständnis irgendwie bleiben. Und da hat Markus irgendwie versucht, deswegen habe ich es ja auch so, ich glaube, ich habe offenbar geschrieben, ja, beim Tathergang, weil er es dann extra so geschildert hat, als wäre er dann kurz abwesend gewesen, um halt eben das Zeug aus dem Kofferraum zu holen. Und als er wiederkam, hat er ja auch nicht gesagt so, ja, plötzlich hatte er neue Wunden im Kopf, die durch ein Beil zugefügt wurden oder da stand Sandra mit dem Beil in der Hand, sondern er sagte einfach nur, plötzlich sah er, dass sehr viel Blut aus dem Gesicht strömte quasi, also das ganze Gesicht halt voller Blut war. Wie gesagt, ist schwierig auch für das Gericht im Nachhinein dann zu beurteilen. Es war klar, die Beilschläge waren wohl dann halt, ich meine, vermutlich wäre auch an den sonstigen Verletzungen vom Baseballschläger wäre vermutlich früher oder später gestorben. Aber die letztendliche Todesursache, der Todeszeitpunkt ist eingetreten nach den Schlägen mit dem Beil. Und da konnte das Gericht eben nicht feststellen, wer war das. Die konnten ja dann nur nach den Aussagen gehen, weil die Tatwaffen, die waren ja anscheinend verschwunden.
Ja, die hat er ja dann noch entsorgt, hattest du ja genau auch gesagt. Ja, es ist wie gesagt, natürlich, wenn man das jetzt vom nüchternen moralischen Standpunkt her betrachtet, dann ist man da, wo du gesagt hast, das war kein guter Mensch, hast du gesagt. Das ist schon, die Aussage trifft es eigentlich schon sehr richtig. Ja. Selbstverständlich ist das natürlich auch kein Grund, jemanden umzubringen.
Nein, das Ding ist, ich habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht. Jetzt ist natürlich das Problem, die Sandra litt unter einer Anpassungsstörung. Das heißt, sie war ja gar nicht in der Lage, ja, also so normale Entscheidungen zu treffen, mit einem Problem normal umzugehen, wie jeder andere Mensch auch. Ja, sie fühlte sich in der Situation gefangen. Aber das Ding ist halt, hätte sie diese Anpassungsstörung nicht gehabt, muss man neutral oder objektiv betrachtet sagen, eigentlich hätte sie so viele andere Möglichkeiten gehabt, aus dieser Situation rauszukommen. Weil zum einen hatte ich ja davon berichtet, er hatte viele Frauenkontakte. Er war oftmals gar nicht zu Hause. Er ist in der Weltgeschichte rumgereist, hat bei anderen Frauen übernachtet. Das heißt, diese Kontrolle, die er über sie ausgeübt hat, die kann eigentlich nicht so immens gewesen sein, dass sie keine Möglichkeit gehabt hätte, aus dieser Situation zu flüchten. Weißt du, wenn jemand die ganze Zeit ein Auge auf dich hat, dann wird es schwieriger, als wenn diese Person sowieso permanent aus dem Haus ist oder regelmäßig aus dem Haus ist. Plus diese Tatsache, wenn diese Situation so stattgefunden hat, klar, dieser Streit ist eskaliert, er ist wieder auf sie losgegangen, sie war total verängstigt, absolut verständlich. Sie hätte in diesem Moment das Richtige tun können, die Kinder packen, ihren Ex-Mann anrufen und sagen, kannst du mich bitte abholen? Das wäre die einzig richtige Entscheidung gewesen, anschließend Hilfe beim Frauenhaus zum Beispiel zu suchen. Ich bin mir sogar sicher, dass selbst wenn sie vielleicht Angst hatte, dass ihre Familie oder Freunde sich gegen sie stellen würden oder ihr nicht mehr helfen wollen würden, weil sie ja lang genug auf sie eingeredet haben und sie einfach nicht hören wollte, ich bin mir sicher, dass selbst Familie und Freunde in diesem Moment ihr jederzeit geholfen hätten und sie hätte bei irgendwem unterkommen können. Selbst bei Markus L., auch wenn er in der Zeit auch eine neue ernsthafte Beziehung schon geführt hat, wäre er safe für seine Frau noch da, für seine Ex-Frau da gewesen. Allein schon wegen der gemeinsamen Tochter, die er ja über alles liebt.
Ja gut, es ist halt eben auch so, dass selbst wenn da jetzt keiner auf meiner Seite ist, dann habe ich halt eben im besten Fall irgendwie eine behördliche Hilfe auf meiner Seite.
Richtig.
Ich meine, klar, der Markus L. hat ja das Jugendamt auch informiert. Gut, das Problem ist, dass das Jugendamt immer, wenn solche Fälle kommen, sieht das Jugendamt da immer nicht so glücklich aus. Um da jetzt mal eine Lanze zu brechen für die, ich meine, die können natürlich auch was machen, wenn was passiert ist. Ja, er hat ja eigentlich die Befürchtung geäußert, dass seiner Tochter etwas passieren könnte, was natürlich für einen Vater eine ganz schlimme Sache ist, auf jeden Fall. Aber so wie es aussieht, hat der Jörg W. ja die Tochter Gott sei Dank nicht angefasst oder hat der nichts getan.
Ja, also das konnte auch vom Gericht nochmal so mehr oder weniger bestätigt werden, dass er den Kindern gegenüber tatsächlich niemals handgreiflich geworden ist und seine Kinder auch liebte. Ich meine, gut, angeblich hat er ja auch Sandra geliebt, aber ist trotzdem ihr gegenüber und etlichen anderen Frauen gegenüber sehr handgreiflich geworden.
Ja, also wie du schon gesagt hast, also diese Aussage vom Anfang trifft es eigentlich sehr gut. Das war kein guter Mensch.
Ja.
Und dass der damit irgendwann mal rechnen musste aufgrund seiner Art, dass er nachher mal an den richtigen gerät, der ihm dann auch mal massivst Widerstand leistet, ist okay. Wie gesagt, das rechtfertigt selbstverständlich keinen Mord. Das muss man hier jetzt nochmal feste sagen.
Man muss aber auch dazu sagen, ich kann diese Verzweiflung, die Markus auch verspürt hat wahrscheinlich, die kann ich auch nachvollziehen. Du musst dir vorstellen, du hast diese permanente Angst. Ich meine, es ist ein Kind. Ja, und wenn du dann auch noch Vater eines Kindes bist und nicht einmal den ganzen Tag bei ihr sein kannst, sondern sie dann vielleicht nur jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende sehen kannst, musst du mit dieser permanenten Angst leben, dass der Lebenspartner deiner Ex-Frau deiner Tochter etwas antun könnte, dann versuchst du dir Hilfe zu suchen beim Jugendamt und die können erstmal gar nichts unternehmen. Dann hast du sogar noch den Arsch in der Hose und versuchst das Gespräch mit der betroffenen Person aufzusuchen und bekommst dann mit Gewalt gedroht oder mit dem Tode gedroht. Wer weiß, was er da halt ganz genau gesagt hat. Aber ich kann das verstehen, dass er in dem Moment auch so frustriert war, dass er dann diesen Moment, als seine Ex-Frau anrief und sagte, du musst mir helfen, du musst ihn irgendwie wegbringen, dass er dann einfach nur noch rot gesehen hat und sich dachte, okay, ganz oder gar nicht. Was natürlich absolut falsch ist. Ja, das möchte ich auch nochmal betonen.
Nein, ich sag ja, hier in diesem Fall gibt es eigentlich ja noch einen Täter mehr, wenn man es so nimmt, der ist in dem Fall das Opfer. Es ist sehr schwierig, selbstverständlich. Wie gesagt, man bringt niemanden um, ganz egal, was er macht. Es gibt andere Möglichkeiten, sich da rauszuwinden. Auf jeden Fall, aber es ist hier schon schwierig, Mitleid mit dem Opfer zu haben, sagen wir es mal so.
Richtig. Dann noch vielleicht eine Tatsache, die auch vor Gericht nochmal aufgegriffen wurde, ist die Tatsache, dass Sandra nach dem Mord wirklich wieder regelrecht aufblühte. Die war super happy, die war gut gelaunt. Also die wirkte irgendwie zu keinem Zeitpunkt bedrückt oder verängstigt oder was auch immer. Also die wirkte wirklich tiefenentspannt und blühte komplett auf. Dementsprechend sah das Gericht auch da diese verminderte Schuldfähigkeit, weil sie sich über den Mord im Prinzip gar nicht wirklich bewusst war.
Ja, die verminderte Schuldfähigkeit, das gestehe ich alles zu. Das ist absolut korrekt. Wie gesagt, wer weiß, was die Frau vorher alles mitgemacht hat.
Das Ding ist, ich hätte die verminderte Schuldfähigkeit, ehrlich gesagt, eigentlich auch bei Markus gesehen.
Genau, und das ist halt das, was ich meine, weil auch er ist ja bedroht worden, weil wenn du von der Argumentation ausgehst, dass niemand dabei war, wo er bedroht worden ist, müsstest du ja auch die Argumentation nennen, es war ja auch niemand dabei, als er die Frau schlecht behandelt hat.
Du, ganz ehrlich, mir wird noch nicht mal darum gehen, dass er selber bedroht wurde, sondern aus Angst um seine Tochter. Und das kann man tatsächlich belegen, weil er ja beim Jugendamt war.
Genau, also dass da ja irgendeine Bedrohungssituation vorgelegen hat, sonst hätte er sich ja nicht an die Behörden gewandt, da gebe ich dir recht. Also es ist sehr schwierig hier. Wie gesagt, also hier kann man sich jetzt, hier wird bestimmt wieder kommen, ja, halt hier zu dem Täter. Das ist mir in dem Fall jetzt egal.
Ich glaube, da werden uns viele verstehen. Wir sagen ja ganz klar, Mord ist niemals richtig, kann nicht richtig sein, ja. Aber man kann nachempfinden, wie es dazu gekommen ist. Und das Urteil, ja, darüber lässt sich streiten, ob das jetzt angemessen war oder ob man sagt, man hätte da auch verminderte Schuldfähigkeit sehen müssen. Ich hätte die bei Markus definitiv gesehen. Wie gesagt, also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Tochter und muss permanent Angst um meine Tochter haben, versuche mir Hilfe zu suchen, versuche die Situation selbstständig zu lösen und stoße nur auf Widerstand, ja, dass man dann irgendwann rot sieht und die Situation eskaliert, das ist meiner Meinung nach menschlich tatsächlich.
Ja, absolut.
Ja, ich habe übrigens auch noch versucht, ich meine, die Sandra ist ja für 12 Jahre verurteilt worden. Die 12 Jahre müssten ja schon vorbei sein. Ich habe versucht zu recherchieren, was es jetzt Neues zu dem Fall gibt. Ich habe nicht eine einzige Quelle gefunden, die mir irgendwas sagen konnte, ob sie mittlerweile entlassen wurde. Und vor allem auch mit Markus, ob da vielleicht nochmal, weil da wollte der Verteidiger tatsächlich in Revision gehen. Ich habe dazu überhaupt nichts mehr finden können. Also falls ihr da vielleicht eine bessere Gespürnase habt und da was findet oder aus irgendeinem anderen Grund genauer Bescheid wisst, weil ihr vielleicht aus der Gegend kommt und so oder Freunde, Bekannte seid von den Betroffenen, könnt ihr uns gerne jederzeit Informationen an unsere E-Mail-Adresse.
contact@allejahremörder.de.
Genau, da könnt ihr das dann hinsenden oder unsere Homepage aufsuchen, allejahremörder.de. Dort gibt es dann ein Kontaktformular, das ihr gerne verwenden könnt. Oder aber ihr nutzt einfach Instagram. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder, Mörder mit OE geschrieben. Gut, das wär's von meiner Seite.
Gut, dann suche ich dir mal was Neues raus. Mhm. 1985.
Okay, ja, das hatten wir schon dreimal, aber auch schon 2 Fallvorschläge. Bin ich mal gespannt.
Okay, ist notiert.
Übrigens ganz kurz der Einschub. Wenn ihr bis hierhin gehört habt und unseren Podcast bislang noch gar nicht bewertet habt, bitte holt dies gerne nach. Wir freuen uns jederzeit über eine Bewertung über Apple Podcasts, Spotify oder sonstigen Podcast-Plattformen. Ihr müsst ja nichts großartig schreiben. Man kann auch einfach nur eine Sternebewertung abgeben. Bei Spotify zum Beispiel. Würden wir uns wahnsinnig freuen und ihr würdet damit etwas Gutes tun. Ihr könnt übrigens auch jederzeit Fallvorschläge einsenden. Ob das jetzt für das Jahr 1985 ist, was wir jetzt gezogen haben, oder ein anderes x-beliebiges Jahr, gerne jederzeit einsenden über die Kontaktmöglichkeiten, die wir eben schon genannt haben. Alles andere findet ihr auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und dann würden wir uns freuen.
Gut. Dann würde ich sagen, dann war's das mal von uns für heute. Mhm. Dann wünschen wir euch eine schöne und angenehme Woche. Passt gut auf euch auf. Guckt heute Abend schön Fußball. Drückt Deutschland die Daumen. Wir hören uns nächste Woche wieder hier, wenn ihr Lust habt, bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.